Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Babyboomer, die gehen in Rente und das heißt auch, dass auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt und demnächst an eine Nachfolgerin, einen Nachfolger abgeben wollen. Doch das ist gar nicht so einfach. Auch hier fehlt der Nachwuchs und nicht nur das. Viele Jüngere haben schlichtweg kein Interesse, sich an die Spitze eines Unternehmens zu stellen. Was also tun? Darüber sprechen wir heute hier in der Agenda, über die schwierige Suche, wenn die Unternehmensnachfolge immer mehr zum Problem wird und das trifft vor allem kleinere und mittelständische Betriebe, Familienunternehmen. Wie sehen Sie das? Was heißt das, wenn in den kommenden Jahren zunehmend der Nachwuchs fehlt, Betriebe deswegen gar vor dem Ausstehen? Versuchen Sie für Ihr Unternehmen gerade die Nachfolge zu regeln oder kennen ein Laden, ein Geschäft, das schließen musste oder muss, weil sich niemand findet, der übernimmt? Oder Sie haben ein positives Beispiel, wo die Nachfolge prima geregelt werden konnte. Interessiert uns auch. Wie ist das geglückt? Rufen Sie uns an, wenn Sie sich an unserer heutigen Sendung beteiligen mögen. Die kostenfreie Nummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und ich stelle Ihnen die Gäste vor, die mit dabei sind heute. Zugeschaltet ist uns Marie-Christine Ostermann, selbst Unternehmerin und seit 5 Tagen die erste Frau an der Spitze des Verbands Die Familienunternehmer. Herzlich willkommen in der Runde und Glückwunsch noch zur Wahl.
Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein heute.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Dr. Marc Evers ist auch dabei, Referatsleiter Mittelstand, Existenzgründung und Unternehmensnachfolge bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und im Studio in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen. Auch ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön. Ja.
Und neben Ihnen sitzt Reinhard Huben. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Obmann im Wirtschaftsausschuss. Guten Morgen auch an Sie.
Ja, guten Morgen, Frau Enzminger. Danke für die Einladung.
Ja, Frau Ostermann, Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer, selbst Geschäftsführerin eines Familienunternehmens, das Sie in der wievielten Generation inzwischen führen?
Ich darf unseren Familienbetrieb Rulco in Hamm mit 200 Mitarbeitern inzwischen in 4. Generation führen und bin sehr stolz darauf, dass ich das machen darf.
Und Sie haben das Unternehmen von Ihrem Vater übernommen. War das eine Selbstverständlichkeit?
Das war tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, wobei meine Eltern das eigentlich sehr gut gemacht hatten. Sie haben mir Unternehmertum immer vorgelebt, mich dafür begeistert, mich auf spannende Veranstaltungen als Kind manchmal mitgenommen, sodass ich sehr inspiriert war. Ich hatte auch ein tolles Vorbild, meine Urgroßmutter, die schon in den 60er Jahren den Betrieb führte und dafür gesorgt hat, dass in unserem Familienunternehmen auch Frauen in Führung immer selbstverständlich waren. Und dann bin ich von ganz allein aus freien Stücken und ohne Zwang mit 16 Jahren zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen könnte, als irgendwann später unseren Familienbetrieb dann auch in die Zukunft führen zu dürfen.
Das war für Ihre Eltern sicherlich eine Erleichterung, als Sie das gehört haben, oder?
Die waren sehr, sehr erleichtert, haben aber gesagt, du bist erst 16, mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Mach erstmal Schule, Ausbildung, Studium, wie du dich eben vorbereiten möchtest, probier Dinge aus. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich sehr akribisch vorbereitet, das Ziel immer vor Augen, unseren Familienbetrieb zu führen. Ich habe BWL studiert, ich habe international in vielen Ländern Praktika gemacht, ich habe ein Management-Genie-Programm danach bei Aldi Süd gemacht. Ich habe vorher noch eine Banklehre bei der Commerzbank gemacht, um zu lernen, mit Geld umzugehen und war bestens sowohl auf den Lebensmittelhandel in unserem Familienunternehmen als auch auf die Führungsaufgaben dann vorbereitet, als ich mit 28 Jahren in das Unternehmen Rulco mit eingestiegen bin als geschäftsführende Gesellschafterin.
Und da hört man schon raus, es braucht eine recht lange Vorbereitungszeit, damit das auch gelingen kann, was Ihnen dann gelungen ist, nämlich die Übergabe dann von Ihrem Vater an Sie. Wie blicken Sie selbst auf die Frage, wer wird nachfolgen? Haben Sie noch eine Weile Zeit, sicherlich? Aber gibt es schon mal den Gedanken, wer könnte es machen?
Es ist grundsätzlich immer so in Familienunternehmen, dass man sehr langfristig denkt, in Generationen und nicht nur in wenigen Jahren oder Monaten. Insofern habe auch ich das große Lebensziel, unser Familienunternehmen in einigen Jahrzehnten gesund und sehr gut aufgestellt an eine nächste Generation abgeben zu können. Wer konkret in Frage käme, das ist aber völlig offen und steht tatsächlich noch in den Sternen bei uns.
Die Zahlen zeigen, es wird zunehmend schwieriger. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie im Verband machen? Sie standen ja auch schon dem Verband junger Unternehmer vor. Also was Sie auch von anderen hören, dass es schwieriger wird, einen Nachfolger zu finden?
Ja, es wird tatsächlich immer schwieriger in Deutschland, Familienunternehmen an die nächste Generation zu übergeben. Laut KfW-Mittelstandsmonitor suchen bis 2026 560.000 mittelständische Betriebe einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin und 190.000 davon planen sogar, das Unternehmen zu schließen ohne Nachfolgeregelung. Mhm. Also es wird immer schwieriger, tatsächlich eine erfolgreiche Nachfolge zu ermöglichen.
Und dieser Mittelstandsmonitor nennt noch eine Zahl, nämlich dass allein in diesem Jahr rund 70.000 Unternehmen an der fehlenden Nachfolge scheitern könnten. Das sind natürlich Zahlen. Reinhard Huben, gucken wir auch später noch drauf. FDP-Bundestagsabgeordneter und ebenfalls Unternehmer, Geschäftsführer eines Familienunternehmens. Dessen Tradition, wie weit zurückreicht bei Ihnen?
Mein Vater und meine Mutter haben das Unternehmen nach der Währungsreform gegründet 1948. Und ich bin als 23-Jähriger nach dem Studium in das Familienunternehmen eingetreten. Und ich kenne Frau Ostermann, weil ich selbst auch Mitglied der Familienunternehmer bin und freue mich sehr, dass sie gewählt worden ist. Und ich möchte mal einen Aspekt einbringen direkt in die Debatte. Wenn eine Übergabe stattfindet, wird natürlich alles auch einmal in Frage gestellt. Da geht es um die Frage der Haftung der Familie. Da geht es um die Frage der Gesellschaftsform, da geht es um die Fragen der Finanzierung. Bei kleineren Mittelständlern ist häufig auch die Frage der Altersversorgung der vorherigen Generation zu klären. Also deswegen gibt es bei allem guten Willen schon schwierige Fragen, die auch nur dann erfolgreich gelöst werden können, wenn man vertrauensvoll miteinander arbeitet. Das ist natürlich in der Familie häufig leichter als bei einem in Anführungszeichen Fremden, der dann in das Unternehmen reinkommen möchte.
Ist allerdings oftmals auch eben nicht zu vermeiden, wenn der eigene Nachwuchs nicht unbedingt in die Fußstapfen und in die Tradition gehen will. Wie denken Sie über die Nachfolge nach? Gibt es bei Ihnen bereits Optionen?
Ja, ich habe das Glück, dass einer unserer Söhne gesagt hat, dass er das Unternehmen weiterführen möchte. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich sage auch, ich glaube, ich wäre nicht Bundestagsabgeordneter geworden, hätte mich in Anführungszeichen nicht getraut, nach Berlin zu gehen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das Unternehmen schon in Teilen von der Familie weitergeführt wird und vielleicht, sage ich mal, mit einem leichten Zwinkern im Auge, ist ja mein Sohn manchmal auch ganz froh, wenn ich nicht da bin.
Das, was Sie schon angesprochen haben, ist auch nicht immer leicht mit der Übergabe. Man muss da einiges auch neu aufräumen und regeln. Was bekommen Sie in Ihrem Wahlkreis mit? Wie sehr ist das Thema?
Dass ich Familienunternehmer bin.
Nee, dass es tatsächlich Nachwuchsprobleme auch gibt bei Betrieben.
Naja, man muss sich ja nur die Einkaufsstraßen angucken, gerade nach Corona. Viele, gerade Einzelhändler, haben eben auch, Sie haben ja die Babyboomer angesprochen, wir sind ja sozusagen in einer Doppelstresssituation da gewesen. Viele haben überlegt, jetzt in den letzten Jahren oder jetzt aufzuhören. Dazu kam Corona mit großen Problemen, was im ersten Schritt den Umsatz angeht, was dann natürlich zu Finanzierungsproblemen geführt hat, wo Menschen auch ihr Unternehmen dadurch gerettet haben, dass sie einen Teil ihrer Altersversorgung mit eingebracht haben. Also eine ganz schwierige Situation für viele. Und was ich eben auch höre, ist, dass die nachfolgende Generation sagt, also, liebe Eltern, 6 Tage die Woche von 9 bis 19 Uhr, da gehe ich doch lieber woanders hin und habe einen geregelten Arbeitsablauf und ein viel geringeres persönliches Risiko. Mhm. Das ist ein Strukturproblem.
Auf die Gründe schauen wir auch gleich nochmal genauer, warum es so schwierig ist, eine Nachfolgerin, einen Nachfolger zu finden. Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Sie sind dort für den Bereich Unternehmensnachfolge zuständig. Gibt es da eine Größenordnung, irgendeine Zahl, an der wir uns orientieren können? Wir haben den KfW-Mittelstandsmonitor ja schon gerade gehört. Können Sie uns nochmal klar machen, wie groß die Schwierigkeiten bei der Suche nach der Nachfolge gerade sind, wie sich das zeigt?
Ja, das können wir. Die Industrie- und Handelskammern machen ja sehr viel in puncto Nachfolge. Jährlich sind es so 18.000 bis 20.000 Beratungen und Informationsgespräche, die die IHKs vor Ort sowohl mit Unternehmerinnen und Unternehmern führen zur Unternehmensnachfolge als auch mit Übernahmeinteressierten. Und insofern haben wir da eigentlich einen ganz guten Überblick über beide Seiten. Und ich will da mal direkt an den aktuellen Rand gehen, einfach mal gegenüberstellend. ja, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die kommen und sagen, ich suche eine Nachfolge, und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ich könnte mir vorstellen, ein Unternehmen zu übernehmen. Da ist es so, derzeit haben wir in den Beratungen der IHKs vor Ort fast dreimal so viele Senior-Unternehmerinnen und Senior-Unternehmer wie Nachfolgeinteressierte. Das ist also eine Situation, die sich da in den letzten Jahren sukzessive so entwickelt hat. Und ich möchte da noch eine Zahl ergänzen. Die Zahl der Übernahmeinteressierten, die ist vom letzten Vorkrisenjahr 2019 bis hin zu 2021 um 50% gesunken. Wir sehen also hier, dass wir zum einen die von den Huben eben angedeutete Doppelstresssituation haben. Wir haben Corona gehabt, wir haben ja auch Fachkräftemangel, wir haben ein Demografieproblem, eine demografische Auseinanderentwicklung. Und wir haben offensichtlich auf der anderen Seite auch das Problem, dass wir mehr Gründerinnen und Gründer brauchen, dass wir mehr unternehmerisch interessierte Menschen brauchen, die sich auch zutrauen, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Hier müssen wir wirklich ja dahin kommen, dass Unternehmertum attraktiver wird, dass mehr Menschen Lust haben, Unternehmer zu werden, Unternehmerin zu werden oder auch ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen.
Da gucken wir auch drauf, wie bekommt man das hin? Was sind da die Forderungen auch an die Politik? Unternehmensnachfolge gesucht, ein Problem. Hey, was würden Sie sagen, dass vor allem den Mittelstand, die Familienbetriebe besonders betrifft?
Das betrifft den Mittelstand besonders. Ja, man kann sagen, je kleiner ein Unternehmen ist, desto mehr sind solche Dinge belastend für die Unternehmerin, für den Unternehmer. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, da Strukturen innerhalb des Unternehmensverbundes zu schaffen, sich möglicherweise dann Expertise auch auszulagern. Ja, aber im Mittelstand, da wird es natürlich schwieriger. Ja, auch deswegen, weil sich der Mittelstand auf Branchen konzentriert, wo es auch wirklich schwierig ist. Ich nehme jetzt nur mal den Handel als Beispiel. Da haben wir viel, was sich da gerade manifestiert. Wir haben die zunehmende Konkurrenz durch den Onlinehandel, also Strukturwandel. Wir haben viele Einzelhändler und kleinere Händler, die unmittelbar die gewandelten Kundenpräferenzen sehen und die daraufhin ihre Geschäftsmodelle umstellen müssen. Stichwort Digitalisierung. Da haben wir sehr, sehr viele Dinge, die sich da manifestieren und die es dann wirklich bestrafen, wenn man sein Geschäftsmodell nicht rasch anpasst oder umstellt. Auf der anderen Seite haben wir Industrieunternehmen. Das sind ja vornehmlich mittlere oder größere Unternehmen, die dann auch von der Rendite her ganz attraktiv sind für die Übernahme, die auch gern gesucht werden. Allein durch diese Struktur haben wir gerade im Mittelstand noch eine größere Nachfolgeherausforderung, als es bei den mittleren und größeren Unternehmen der Fall ist.
Ich habe unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen oder uns eine E-Mail zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Jürgen Schmidt getan. Der hat uns eine Mail geschrieben mit einer Frage. Er bezieht sich da auf die aktuelle Diskussion um das Familienunternehmen Viessmann, das ja sein Kerngeschäft mit der Wärmepumpe einen US-Investor verkaufen will. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Wirtschaftsminister Habeck will das noch prüfen. Ob das so einfach so möglich ist. Der berühmte Mittelstand, so schreibt unser Hörer, sind das Freelancer, Ein-Personen-Ich-AGs, kleinere, mittlere Unternehmen. Also was fällt da eigentlich drunter? Wie geschichtlich bekannte Krupp, Henkel, Aldi gibt es ja auch noch. Familienimperium Schlecker, das ganz unrühmlich bankrott ging. Jetzt, wie gesagt, Viessmann, das sich da in einen Verkauf flüchtet. Können Sie das definieren und einordnen? Was fällt da alles so drunter unter diese Begrifflichkeiten? Herr Evers?
Ja, da gibt es zwei Dimensionen, wie man daran gehen kann. Also einmal eine rein zahlenmäßige Definition. Die EU sagt, alles unter 250 Mitarbeiter, unter 50 Millionen Euro Jahresumsatz und 43 Millionen Euro Jahresbilanzsumme, das ist Mittelstand. Aber das sagt natürlich wenig darüber aus, wie Mittelstand sich anfühlt. Speziell der deutsche Mittelstand, der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben sehr, sehr vielfältig ist und dass er in Netzwerken auch zusammenwirkt. Es gibt den Kioskbetreiber an der Ecke, es gibt mittelständische Hidden Champions in den Regionen. Das ist auch eine deutsche Besonderheit. Fast jede Region in Deutschland hat ihren Weltmeister aus dem Mittelstand. Ja, das gibt es in anderen Ländern in der Form eben nicht. Ja, und das Zusammenwirken dieser Unternehmen, auch vor Ort, in Netzwerken, miteinander, mit Forschungseinrichtungen, mit den Finanzierungspartnern. Das macht eben den deutschen Mittelstand aus. Der deutsche Mittelstand ist nicht eindimensional. Der deutsche Mittelstand ist bunt, vielfältig und er trägt sehr zur Stabilität der deutschen Wirtschaft bei.
Und was in dieser Frage unseres Hörers ja auch mit anklingt, ist, gerade wenn es um Familienunternehmen geht, so diese Frage der Verantwortung, also die man auch gegenüber der Gesellschaft hat und die sich gerade eben dann bei diesem Beispiel mit den Wärmepumpengeschäften dann eben doch nicht ganz zeigt oder auch bei Schlecker, wo es ein bisschen unrühmlich zuging. Marie-Christine Ostermann, wie sehr würden Sie sagen, macht das Familienunternehmen eigentlich im Ursprungsgedanken aus, so eine Tradition auch zu halten?
Also ich muss sagen, die Tradition ist grundsätzlich bei Familienbetrieben natürlich sehr wichtig. Auch Fiesmann ist ja jetzt auch weit über 100 Jahre alt. Auch unser Familienunternehmen ist über 100 Jahre alt. Ich benutze überhaupt sehr gerne diesen Begriff Familienunternehmen, auch noch lieber als Mittelstand für unsere Betriebe, weil einfach die Inhaberfamilie die meisten Anteile des Unternehmens bisher oder immer noch, in unserem Fall ist es ja so, wir haben zu 100% die Anteile des Unternehmens, unsere Unternehmerfamilie, und wir treffen die Entscheidungen, die strategischen, langfristigen Entscheidungen, was wir investieren, welche Arbeitsplätze wir schaffen, wie wir wachsen wollen, und tragen immer voll, weil es unser Eigentum ist, die Konsequenzen für unser Handeln. Wir haften dafür, wir tragen die volle Verantwortung. Dazu gehört aber auch, und deswegen muss ich Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, Fiesmann wäre jetzt vielleicht nicht so vorbildlich in Ihren Entscheidungen. Sie haben die langfristige Perspektive im Blick. Und wenn Sie als Unternehmer und als Eigentümer zu der Entscheidung kommen, dass Sie es alleine aus eigener Kraft am Wirtschaftsstandort Deutschland nicht mehr schaffen, langfristig zu bestehen und langfristig zu erfolgreich zu sein, also nicht heute und auch nicht morgen, sondern in einigen Jahren und auch Jahrzehnten, dann müssen Sie die Entscheidung treffen, dass Sie strategische Partner mit an Bord holen. Und das kann eben auch bedeuten, in diesem konkreten Fall, dass sie einen Großteil des Unternehmens verkaufen, in diesem Fall jetzt nach Amerika, weil gerade im hart umkämpften Wärmepumpenmarkt vor diesem Rahmen der Energiewende, dieser Hauruck-Energiewende von Herrn Habeck, es ist einfach so, dass amerikanische Unternehmen, chinesische Unternehmen viel mehr Masse, viel mehr Stückzahlen machen kann, viel kostengünstiger produzieren können, und da nehme ich an, dass Fiesmann zu dem Entschluss gekommen ist, dass sie es einfach aus eigener Kraft nicht schaffen und deswegen diesen starken amerikanischen Partner für die Zukunft brauchen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich um etwas Geduld noch bitte, weil ich würde das gerne nochmal an Reinhard Huben weitergeben. Sie sind wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und damit ja auch Teil der Regierungspartei FDP. Treibt die Regierung gerade mit ihrer Politik da eben auch traditionsreiche Unternehmen vom Markt?
Also ich halte diesen Vorwurf für etwas falsch aufgegriffen. Ein solcher Verkaufsprozess zwischen Fiesmann und Carrier dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also die Entscheidung im Familienrat, so wird es dort ja gewesen sein, ist sicherlich nicht getrieben durch kurzfristige Entscheidungen in der Bundesregierung. Und erlauben Sie mir eine ganz entscheidende Bemerkung. Es ist ja das Besondere, dass die Familienunternehmen eben einer Familie gehören. Es ist ihr Eigentum. Und als Vertreter einer Partei, die auf das Recht und auch auf die Pflicht des Eigentums durchaus hinweist, muss ich sagen, es ist die freie Entscheidung der Familie Fiesmann, einen Teil ihres Unternehmens zu verkaufen. Und wenn Sie, ich sage mal, die kleingedruckten Bedingungen lesen, die vereinbart worden sind, also für 10 Jahre ist der Hauptsitz weiterhin Stammsitz dieses Unternehmens, neue Produktionen, hat es Standortgarantien gegeben, es wird mehrere Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen geben, die Familie gibt einen Teil ihres Verkaufspreises an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Das würden wir bei einem Deal zwischen zwei Aktiengesellschaften, glaube ich, in der Form so nicht sehen. Also ich bin der festen Überzeugung, auch in einem Verkaufsprozess, der die unterschiedlichsten Gründe haben kann. Vielleicht meint man, alleine am Markt nicht mehr bestehen zu können. Aber selbst in diesem Fall hat sich, glaube ich, dieses Familienunternehmen anders verhalten als die meisten anderen Marktteilnehmer.
Da spricht aus Ihnen auch der Familienunternehmer, und Sie kennen offensichtlich auch mehr von diesem Geschäft als wir jetzt alle. Ich würde diesen Schlenker jetzt auch gerne dann zur Seite schieben und wieder auf dieses Kernthema, nämlich der Unternehmensnachfolge, kommen mit unserem Hörer, der in der Leitung ist. Herr Prinker, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben eine Unternehmensübergabe laufen, sagt mir die Regie. Ja. Wie funktioniert das?
Wir haben also im Vergleich zu den Unternehmen, um die es gerade in Ihrer Sendung geht, eine kleine Klitsche. Das ist Hamburgs ältester Speicher. Den betreiben wir als Kultur- und Event-Location. Also wir sind ein gastronomischer Betrieb im weitesten Sinne. Wir haben 1 Million Jahresumsatz ungefähr, eine knappe 250.000 Gewinn, den wir jedes Jahr versteuern. Und unsere 4 Kinder sind allerdings nach dem Studium jetzt auch im Beruf. Und da ergab sich dann keiner, der das übernehmen wollte, obwohl das eigentlich sehr gesund war. Wenn man mal von Corona absieht, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt war natürlich die Überlegung, wohin damit und wie machen wir es? Und dann haben wir auf unsere 30 Mitarbeiter geschaut. Das sind also in erster Linie nebenberufliche Kräfte, die das auch neben dem Studium machen, und haben das innerhalb der Mitarbeiterschaft ausgeschrieben. Dann haben sich 2 kleine Gruppen gebildet von je 3 Mitarbeitern, und denen haben wir das gleiche Angebot gemacht. Und dieser Speicher ist im Besitz einer Familie schon seit 100 Jahren. Und wir sind eben nur die Betreiber und haben dann zusammen mit dem Besitzer des Speichers, mit diesen beiden Mini-Konsortien und uns sind wir übereingekommen, dass jetzt Ende des Monats eine Entscheidung fällt. Die letzte Entscheidung trifft dann allerdings auch ein bisschen der Besitzer des Speichers, der sein Unternehmen natürlich auch für die nächsten Jahre in sicheren Händen wissen will.
Henry Brinker, ich muss ganz kurz unterbrechen. Wir halten Sie in der Leitung, wenn Sie die Zeit noch haben, und sprechen Sie nach den Nachrichten nochmal weiter an, dass Sie uns erzählen können, wie es jetzt weitergeht mit der Übergabe. Die Sendung geht nämlich dann gleich weiter, wenn die Nachrichten zu Ende sind. Wir sprechen über Unternehmensnachfolge und warum die Suche immer mehr zum Problem wird. Haben hier gerade einen Hörer in der Leitung, der uns erzählt, wie es funktionieren kann offensichtlich. Bis gleich. Uhr 10:35 ist es. Im Deutschlandfunk geht es weiter mit der Agenda, in der wir nach der Unternehmensnachfolge schauen, die immer mehr zum Problem wird. Die schwierige Suche, wie kann die funktionieren? Und wir haben weiterhin Henry Brinker in der Leitung, unseren Hörer, der uns angerufen hat mit einem Beispiel aus Hamburg. Da war die Unternehmensnachfolge auch nicht so ganz klar zunächst. Die 4 Kinder wollten nicht übernehmen, und er hat uns dann erzählt, wie die Ausschreibung dann innerhalb der Mitarbeitenden ausgefallen ist und jetzt die Entscheidung noch ansteht mit dem Besitzer, wer dann tatsächlich den Zuschlag bekommt. Henry Brinker, willkommen zurück in der Agenda. Sie sind noch in der Leitung, haben sich die Zeit noch genommen, um weiter zu erzählen, wie die Unternehmensnachfolge jetzt bei Ihnen weitergeht, wie das geplant ist und was Sie da unternehmen.
Ja, im Grunde genommen hatten wir als bisherige Betreiber nur den Wunsch, dass wir eine Art Auslösung bekommen, dass der bisherige Geschäftsbetrieb abgelöst wird. Das ist keine große Summe. Wir haben uns da die Hälfte unserer Nettoerlöse vorgestellt. Unsere Vorstellung war auch, dass die das übernehmen, kein Risiko bei dieser Übernahme haben. Die sollen also das Gefühl haben, mit der Hälfte des Gewinns können sie das in einem Jahr schon stemmen. Und das hat dann auch, wie gesagt, zwei Teams überzeugt mit jungen Leuten, die sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, haben studiert oder eine Ausbildung gemacht und sind über die Mitarbeit bei uns da reingewachsen. Mhm. Ich meine, ich habe früher einen Weg als Kulturmanager hinter mir bei der Elbphilharmonie, bei der Semperoper, bei Klassikradio als Programmdirektor und habe dann was ganz anderes gemacht. Das ist bei denen natürlich ein anderer Weg gewesen. Die kommen nicht von der Kultur, sondern die kommen über die Leidenschaft in die Event-Location rein, die sie bei uns kennengelernt haben. Aber so muss man auch offen sein. Man muss also, glaube ich, bei der Nachfolgesuche nicht sagen, ich will genau den finden, der ich selber war, sondern ich will jemanden finden, der auf eine vielleicht andere Art und Weise seine Leidenschaft für den Betrieb entdeckt hat und vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, wie er sich selbst mit seinen ganz persönlichen Anlagen einbringen kann.
Und das ist sicherlich auch etwas, was wir hier in der Runde ja auch schon mal kurz angesprochen haben und ganz wichtig ist, diese Offenheit, dass man eben eben auch versucht, es für alle gut zu machen. Also derjenige, der abgibt seinen Betrieb, der die Offenheit zeigt, aber umgedreht von den Nachfolgern. Sicherlich ist es auch hilfreich, mit Offenheit ranzugehen. Sie haben ein Stichwort genannt, was ich in die Runde gerne geben möchte, nämlich die Frage nach der Finanzierung. Also auch, dass der Nachfolger, die Nachfolgerin die Möglichkeit haben muss, das überhaupt zu stemmen. Diese Frage ist auch von einem Hörer gekommen, Bernhard Wrobel, der fragt, wie soll das eigentlich funktionieren? Handwerksbetriebe, Kleinbetriebe, mittlere Unternehmen, die bekommt man nicht einfach kostenlos, sie müssen eben finanziert werden. Ist die nächste Generation beruflich überhaupt da aufgestellt? Wie schafft es die nächste Generation? Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, ist das etwas, was Sie in den Beratungen, die Sie ja auch in den IHKs durchführen, immer wieder hören, dass die Sorge davor, wie kann das finanziert werden, auch artikuliert wird?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Die Finanzierung ist in der Tat in den Beratungsgesprächen zur Unternehmensnachfolge der Dreh- und Angelpunkt, sowohl in den Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern als auch mit denjenigen, die die Unternehmen da mal übernehmen wollen. Ja, bei den Gesprächen mit den Inhaberinnen und Inhabern, da geht es dann oft auch darum, was ist mein Unternehmen eigentlich wert? Ja, was ist der Kaufpreis, den ich jetzt aufrufen soll? Ja, und da erleben wir oft auch eine sehr große emotionale Komponente. Ja, eine große, ich sag mal, Herzblutrendite. Ja, man rechnet die ganzen Mühen, die man über Jahre und Jahrzehnte in das Unternehmen reingesteckt hat, die rechnet man da so ein bisschen in den Preis mit rein. Und auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen dann möglicherweise junge Menschen, die ganz nüchtern rechnen und die sich den Markt genau angucken und sagen, aufgrund der Erträge wäre ich bereit, eine Summe X zu geben. Und die muss nicht notwendigerweise am Anfang mit dem übereinstimmen, was dann eben aufgerufen wird. Und das sind dann schon oftmals eben auch harte Verhandlungen, die dann da anstehen. Ja, wichtig ist, dass wir in Deutschland eine ganze Menge an Förderprogrammen haben, die man in Anspruch nehmen kann. Man kann sich jeweils zu seiner individuellen Situation immer auch beraten lassen, begleiten lassen. Man kann ein Bankgespräch trainieren und so weiter. Und da ist es eben wichtig, auch hier das Stichwort aufgreifend, offen sein, eben auch offen sein für den Rat von außen. Nicht denken, ich muss das jetzt alles selber machen. Nein, für beide Seiten gilt es, offen zu sein, Expertise reinholen. Ja, und auch mal so ein Gespräch moderieren lassen.
Laut diesem schon mehrfach zitierten Mittelstandsmonitor der staatlichen Förderbank KfW zählt zu den Ursachen, dass sich die Verhandlungspartner eben bei einer möglichen Übernahme nicht auf einen Kaufpreis einigen können. 34% der Befragten, die das angegeben haben als Grund für die gescheiterte Nachfolge. Dann also ist durchaus eine Größe und die Offenheit, die Sie da ansprechen, Herr Evers, die hat sich auch ja gezeigt bei Henry Brinker, den ich gerne verabschieden möchte und mich bedanken möchte, dass er sein Beispiel mit in die Sendung gebracht hat, die 00800 446 44 64 gewählt hat. Sie können sich weiter beteiligen, auch indem Sie uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich möchte hier erstmal unseren Kreis nochmal erweitern. Am Telefon ist Christine Acker, eine Nachfolgeexpertin beim Verein Jump, ihr Sprungbrett in die Selbstständigkeit, Frauenbetriebe. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich in der Runde dabei sein darf.
Sehr gerne. Sie sind Leiterin der hessenweiten Leitstelle für Unternehmensnachfolge von Jump, einem Verein, der was genau zum Ziel hat?
Gut, Jump ist ein Verein in Frankfurt. Wir sind mit unserer Expertise seit nahezu 40 Jahren jetzt am Markt und sehen uns da schon auch als Alleinstellungsmerkmal. Und wir unterstützen unter anderem Frauen, aber auch Männer, aber im Schwerpunkt Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, in das Unternehmerinnentum und eben mit all den Facetten, die diese Entwicklung oder diese berufliche Perspektive mit sich bringt.
Der Verein richtet sich also an alle, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen wollen, eben Frauen im Schwerpunkt, wie Sie sagen, auch an Übernahme, Gründerinnen und Nachfolgesuchende. Das ist Ihr Bereich dann. Es gibt das Projekt Gender Gap KMU, also KMU für kleine mittelständische Betriebe. Da werden hessische Betriebe durch den Nachfolgeprozess begleitet. Vor allem potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger werden unterstützt. Mit welchem Erfolg bislang?
Gut, wir sind mit der hessenweiten Anlaufstelle für kleine und mittelständische Unternehmen bei Jump angesiedelt. Schon seit 2015 bzw. seit 2001 beschäftigen wir uns mit dem Thema oder widmen wir uns sehr stark dem Thema der Unternehmensnachfolge. Also auch das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Und die Erfolge sind messbar. Es sind eben gerade die kleinen Unternehmen, die kleinen und Kleinstunternehmen, die ihren Weg zu uns finden, mit eben 10 bis 20 Mitarbeitenden. Und hier begleiten wir sehr intensiv in den Prozessen. Und die Erfolgsquote, also im Sinne, dass wir sagen, wir haben jetzt 100 Unternehmen begleitet, das ist bei uns nicht der Fall, denn wir sind ja sozusagen ein Add-on zu dem großen Netzwerk, in das wir eingebunden sind mit der Industrie- und Handelskammer oder den Fachverbänden oder Handwerkskammer.
Das heißt, wenn Erfolg da ist, dann ist das ein Erfolg aller, den Sie sich nicht auf die Fahne schreiben wollen. Wie erleben Sie die Frauen, wenn es um Unternehmertum geht?
Gut, Frauen und Unternehmertum... Das ist einfach eine Frage des Mutmachens und eben auch das Einbetten in diesen gesamten Kontext, in den privaten Kontext. Deswegen ist auch unser Beratungsansatz der, dass wir das gesamte System anschauen. Und wir stellen schon fest, dass immer mehr Frauen Lust haben auf Unternehmertum. Und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe, als Unternehmerin zu agieren und das einzubetten in die gesamten gesellschaftlichen Verantwortungen, also Stichwort Care-Arbeit oder die Kinderbetreuung, also Familienarbeit. Das gilt ja alles dort einzubetten und trotzdem den Weg zu finden in die berufliche Selbstständigkeit.
Mhm. Wer meldet sich dann bei Ihnen? Was sind das für Frauen?
Das sind, also so wie der Herr Evers auch gesagt hat, was die Unternehmen anbelangt, also so sind das auch die Frauen, die ihren Weg zu uns finden, eine große Vielfalt an Menschen, die unterschiedliche qualifizierte, gute Ausbildung haben, unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, sowohl die formellen als auch die informellen. Das sind Frauen mit akademischem Hintergrund, aber es sind auch genauso Frauen mit Fluchterfahrungen oder mit anderen migrantischen oder interkulturellen Erfahrungen und Hintergründen, die alle eingebracht werden können in diese Idee, in diese Vision, als Unternehmerin zukünftig tätig zu sein und die Erwerbsarbeit dahin auszurichten.
Wir sind in dieser Sendung ja schon der Frage nachgegangen, woran es liegt, dass die Nachfolgesuche zuweilen so schwer ist. Was sagen Sie?
Ich habe die Sendung verfolgt bislang, ja. Also ich kann da nur beisteuern. Es ist, das eine ist die Schwierigkeit, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Also sehr viele Unternehmen, die nun eine Nachfolge suchen, stehen gegenüber eben den jungen Menschen oder der jüngeren Generation, die einfach eine große Auswahl haben. Also sozusagen die Nachfolgesuche konkurriert im Wettbewerb mit den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen. Und hier dafür zu werben, dass eine Selbstständigkeit nicht nur ein Risiko darstellt, sondern auch ein riesiges Gestaltungspotenzial mit sich bringt und das voranzubringen, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, das bei den jungen Leuten oder bei der nachfolgenden Generation so darzustellen. Wir haben das vorhin in der Runde auch schon gehört, dass die Jüngeren oder die andere Generation dann sagt, okay, wir haben das bei den Eltern gesehen, 9 bis 19 Uhr am Stück arbeiten, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen eine geregelte Arbeit und das hier aufzubrechen und die Offenheit auch auf dieser Seite zu erreichen.
Also die Vorteile herausheben gegenüber dem, was man weiß, auch vielleicht von den vorangegangenen Generationen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den Sie da genannt haben, dass eben gut qualifizierte Nachfolgewillige aufgrund des Fachkräftemangels auch lukrative Angebote für Festanstellungen erhalten. Also da konkurriert quasi der Fachkräftemangel mit der Nachfolgesuche. Welche Rolle können da Frauen spielen, wenn man diese Lücken schließen möchte?
Gut, es geht im Grunde darum, dass weibliches Unternehmertum zur Selbstverständlichkeit wird und wir eben auch arbeiten mit Vorbildern, also Frauen, die sich für den Weg als Unternehmerin entschieden haben und hier noch weiter den Frauen Mut zuzusprechen, dass sie in diese Rolle auch hineinwachsen können. Und sich auch entsprechende Qualifizierungsangebote dann zur Seite nehmen oder eben auch Beratung, um auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder gerade in die Unternehmensnachfolge hineinzuwachsen. Denn auf der anderen Seite Unternehmensnachfolge, also die Übernahme eines bestehenden Unternehmens ist insofern doch eher noch eine sichere Bank, denn ich habe konkrete Zahlen. Ich habe vom Tag 1 einen Umsatz und einen Geldeingang. habe aber auf der anderen Seite, Stichwort Finanzierung, eben die Hauptaufgabe, dass ich den Kaufpreis eben auch bezahlen kann. Und da brauche ich eine gute Bank an meiner Seite.
Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, dass weibliches Unternehmertum zur Selbstverständlichkeit werden muss. Wir haben ja eine weibliche Unternehmerin mit in der Runde, Marie-Christine Ostermann, die auch die Verbandspräsidentin, die neue des Verbands, die Familienunternehmer ist. Sie haben uns eingangs der Sendung ja geschildert. Bei Ihnen war das auch eine Selbstverständlichkeit, weil Ihre Großmutter eigentlich da auch den Weg bereitet hat, dass eben auch Frauen dieses Unternehmen, dieses Familienunternehmen übernehmen können. Aber wenn Sie insgesamt auf die Lage blicken, hat sich da was verändert in den zurückliegenden Jahren, Jahrzehnten? Also der Sohn übernimmt eher als vielleicht auch die Tochter. Würden Sie sagen, da sind wir noch auf einem Weg, der muss noch weiter gegangen werden?
Wir sind schon mal auf einem besseren Weg als vorher. Es sind insgesamt ungefähr ein Viertel der Familienunternehmen, die inzwischen von weiblichen geschäftsführenden Gesellschaftern geführt werden. Aber es müssen natürlich trotzdem noch viel, viel mehr werden. Mir ist persönlich so wichtig, dass es sichtbare weibliche Vorbilder gibt, egal ob das nun Menschen aus der Unternehmerfamilie sind oder auch andere Menschen. Deswegen habe ich selbst auch eine Non-Profit-Initiative gegründet, die heißt Startup Teens und bringt Jugendlichen, egal wie die Herkunft ist, egal wie der Bildungsweg war, jeder muss kostenlos Unternehmertum lernen können und Zugang bekommen zu einem Netzwerk an Menschen, die selbst Unternehmer sind, wo eben auch viele Frauen präsent sind und als Mentorinnen agieren, um gerade jungen Frauen auch auf ihrem Weg ins Unternehmertum und auch in eine Nachfolge weiterzuhelfen. Denn junge Frauen lassen sich sehr gerne von weiblichen Vorbildern inspirieren und brauchen oftmals auch noch einen Tick mehr Hilfe bei der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Mut. Und in unserem Bildungssystem, in den Schulen, wird es oft leider zu wenig gelehrt, sowohl wirtschaftliche und finanzielle Themen als auch Persönlichkeitsentwicklung, den Aufbau von Stärken. Wo bin ich richtig gut drin? Wie kann ich vorangehen und selbst Dinge, Ideen in die Hand nehmen und umsetzen? Da müssen wir anpacken und Menschen befähigen, diesen Weg auch gehen zu können.
Sowohl Frauen als auch Männer, als auch Jungs, als auch Mädchen. Reinhard Huben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. In der Fachkräftestrategie der Bundesregierung werden die Frauen explizit benannt als Teil der Lösung sozusagen. Wie ist das beim Nachwuchsproblem? Haben Sie da einen Blick drauf?
Also nach meiner Kenntnis ist es so, dass in den Familienunternehmern selbst, wenn es also eher um eine Übergabe und nicht um einen Kauf geht, ist das Verhältnis inzwischen, glaube ich, pari pari. Das wird sich rauswachsen. Aber Frau Ostermann ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben in den Familienunternehmen auch an die Töchter weitergegeben wird. Es ist ein Unterschied, das wissen wir, und das ist ein Problem. Das kann aber, glaube ich, Politik nicht lösen. Es ist empirisch erwiesen, dass Frauen bei den Banken größere Probleme haben, wenn sie ein Geschäftsmodell haben, Geld zu bekommen. Und wenn ein Mann genau das Gleiche vorträgt, hat er eher eine Chance, eine höhere Kreditsumme zu bekommen als eine Frau. Ich glaube, da müssen wir etwas dran tun. Das ist aber in gewisser Weise im ersten Schritt mal eine Aufgabe für die kreditvergebenden Banken. Da sind Frauen, glaube ich, im Moment noch schlechter bedient als Männer.
Schauen wir mal, ob Elke Trautmann die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Sie hat uns aus Schwetzingen angerufen, ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen nach Schwetzingen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Trautmann, Sie sind selbst Unternehmerin, richtig?
Richtig, mit meinem Mann zusammen. Mhm. Wir haben ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern. Wir haben 4 Kinder und unsere älteste Tochter ist seit 3 Jahren mit im Unternehmen.
Das heißt, bei Ihnen ist relativ schnell klar gewesen, dass die Tochter übernimmt, oder mussten Sie Überzeugungsarbeit leisten?
Durch das, dass wir ein Familienunternehmen sind und es ganz viele Möglichkeiten gab, dass die Kinder schon mit eingebunden wurden, haben sie ihr ein Part übernommen, mitgeholfen, zugeschaut. Und so kam das Interesse bei der ältesten Tochter für das Handwerk. Und mit 16 war für sie klar, dass sie das gerne machen möchte und hat allerdings auch außerhalb von unserem Betrieb gelernt. Und hat dann nochmal ihren Partner kennengelernt und auch dort 2 Jahre, bevor sie die Meisterschule beendet hat. Und dann erst kam sie zu uns ins Unternehmen.
Und wenn Sie sagen, Sie haben 4 Kinder, die Älteste übernimmt, gab es da unter den Kindern auch Diskussionen darüber, wer das macht, oder war das auch relativ schnell klar?
Das war ganz schnell klar. Für jedes Kind stand klar und auch für uns als Eltern, jedes Kind soll seine Fähigkeiten nachgehen. Alle hatten die Möglichkeit, sich einzubringen, kennenzulernen, wie unser Unternehmen funktioniert, wie wir mit den Kunden, mit den Patienten agieren. Und jeder hat dann schnell festgestellt, okay, das liegt mir, das mache ich mal gerne, um Geld zu verdienen. Oder ich möchte es beruflich machen. Und da war sie bis jetzt die Einzige, die sich vom Handwerk her da inspirieren hat lassen. Und die jüngste Tochter, die will auch in diesen Gesundheitszweig rein und könnte sich vorstellen, in ein paar Jahren mit der älteren Tochter was Gemeinsames weiterzuführen.
Das klingt sehr, sehr harmonisch bei Ihnen, aber gab es dennoch auch mal Reibereien?
Doch, diese Reibereien, die gibt es auf jeden Fall. Und genau das ist immer wieder auch ein Potenzial, damit man einen Weg findet und eine Lösung finden möchte, auf beiden Seiten, wie es weitergeht. Und ich wollte noch dazu sagen, dass gerade was wichtig ist, auch im Handwerk, Wissen, das sich über 100 Jahre schon angeeignet hat, das weiterzugeben. Davon kann auch die nächste Generation profitieren. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Offenheit, neue Materialien, neue Gesundheitsaspekte, zusammenarbeiten mit in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, in Gesundheit, sich neue Netzwerke aufzubauen und das zu unterstützen mit dem Wissen im Hintergrund, mit viel Lob, mit Anerkennung. Das ist der Weg, wo man weiterkommt. Und zwar von beider Seite kann ich meine Tochter, meinen Mann beobachten, wie gut sie das meistern und viele Streitigkeiten im Grunde genommen. Manchmal braucht jeder Luft und sagt, so, ich gehe jetzt da lang und da lang. Und dann finden sie sich wieder zusammen, haben auch einen Humor entwickelt und gehen so die gemeinsame Lösung an.
Also es braucht Humor, es braucht Toleranz, es braucht Akzeptanz. Und wir haben hier in der Sendung angesprochen, dass es ja durchaus nicht eine Selbstverständlichkeit ist, weibliches Unternehmertum, und dass da gesamtgesellschaftlich noch ein bisschen mehr umgedacht werden muss. Reinhard Huben hat zum Beispiel gebracht, dass es für Frauen oftmals nicht einfach ist, einen Kredit zu bekommen oder weniger einfach als für einen Mann. Wenn Sie jetzt an Ihre Tochter einen Handwerksbetrieb übergeben, spüren Sie da von außen auch manchmal so etwas wie Skepsis?
Also es ist sehr interessant, weil mein Mann das aufgebaut hat und wir waren letztes Jahr längere Zeit unterwegs und unsere Tochter musste von heute auf morgen die Situation ganz übernehmen. Und viele Patienten hatten sich an meinen Mann und an das Mannsein gewohnt. Und es war sehr interessant, meine Tochter hat die alle geknackt, das sage ich jetzt mal so, einfach aber auch fachlich, kompetent, Freundlichkeit und das. Ihren eigenen Charme hat sie alles eingebracht und somit auch die Kunden jetzt auch an ihrer Hand. Mittlerweile ist unseren Kunden wirklich, auch wenn wir 25 Jahre Mann vorgelegt haben, ist unsere Kunde des Service, bei ihr sich Termine zu fassen, geht's gleich. Die machen keinen Unterschied mehr. Sie hören sich alles an. Und wie gesagt, die fachliche Kompetenz und die Ausstrahlung, die dazugehört, so einfach sich bestärkt zu fühlen als Frau. Sicherlich muss man da ein bisschen mehr vorlegen, und aber das Wissen, dass man so gestärkt ist, dass das, was man tut, gut ist und wichtig ist und dass man helfen kann in unserem Gewerbe, das ist die Auszeichnung, die man braucht. Das gibt Stärke.
Ich würde gerne noch was ergänzen, wenn ich darf.
Ja, Marie-Christine Ostermann.
Als ich damals die ersten Anteile von unserem Familienunternehmen übernehmen durfte und erben durfte von meinen Eltern, war es für mich unglaublich ein wichtiges Signal und hat meinen Mut bestärkt, dass das Betriebsvermögen unseres Unternehmens von der Erbschaftssteuer befreit war. Das heißt, das Kapital konnten wir weiter voll und ganz dafür nutzen, in den Betrieb und in die Arbeitsplätze zu investieren, weil ich mich verpflichtet habe, dieses Unternehmen über viele Jahre weiterzuführen, ohne Arbeitsplätze abzubauen. Also die Arbeitsplätze zu halten, sogar weitere Arbeitsplätze zu schaffen und neu aufzubauen, auch Ausbildungsplätze. Und das ist ein ganz wichtiges Signal, was unbedingt in Deutschland bestehen bleiben sollte, dass speziell Betriebsvermögen mit dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung für Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze von der Erbschaftssteuer befreit bleiben sollte.
Das Statement haben wir vernommen. Ich möchte mich bei Elke Trautmann bedanken, die uns aus Schwetzingen angerufen hat und dieses Beispiel von einer gelungenen Übergabe geschildert hat. Sehr lösungsorientiert gehen Sie da immer wieder auch ran, haben Sie uns geschildert, Ihr Mann mit Ihrer Tochter, wenn man auch manchmal tief Luft holen muss. Aber wie gesagt, danke für dieses Beispiel. Und ich möchte trotzdem noch mal auf die Frage eingehen, inwieweit Frauen da auch anders vorbereitet werden müssen, möglicherweise, wenn sie in das Unternehmertum gehen. Christine Acker als Nachfolgeexpertin Chefin von Jump. Sie sind auch noch mit in der Runde. Jump ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, der berät, der unterstützt, wenn es um Unternehmertum geht und vor allen Dingen Frauen auch unterstützt. Würden Sie sagen, das ist etwas, was man auf jeden Fall im Kopf haben muss als angehende Nachfolgerin, Unternehmerin, dass es möglicherweise auch gilt, Barrieren und Schranken in den Köpfen zu knacken, wie es uns Frau Trautmann geschildert hat?
Ja, also das würde ich in jedem Fall auch so unterstützen, denn auch wir bei Jump oder auch mit unseren Netzwerkpartnern auch bundesweit, wir sind ja auch von Jump gerade in der Initiative Unternehmensnachfolge aus der Praxis für die Praxis mit einem Modellprojekt vertreten und haben hier eine mobile Akademie Unternehmensnachfolge für Frauen aufgebaut mit genau diesen Qualifizierungsmodulen, Qualifizierungsbausteinen zur Persönlichkeit, zur Kompetenz, zum Erlangen des unternehmerischen Reifegrades, Kommunikation, aber auch Strategien, Positionierung des Unternehmens. Denn das sind Bausteine, die wir anbieten und die Frauen, aber auch Männer, aber vor allen Dingen auch Frauen nutzen sollten. Es empfehle ich wirklich, sich da Rat zu holen, Unterstützung zu holen in einem Gründungsprozess, in einem Nachfolgeprozess. Und ich möchte hier an der Stelle auch gerne noch einmal werben für die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eines Unternehmens, so wie wir das vorhin gehört haben. Es sind ja nicht alles die Familienunternehmen, sondern auch den Mitarbeitenden, die dahin zu qualifizieren und zu unterstützen, sich das vorzustellen, die Rollen zu wechseln und zu übernehmen, wenn der Chef, die Chefin sich zurückzieht, dann zu sagen, wir gehen an diese Stelle, an diese Position und wir erlangen den unternehmerischen Reifegrad, um diese Aufgabe auch zu meistern.
Und da haben Sie das Beispiel aus Hamburg nochmal mit ins Spiel gebracht, wo uns gerade der Hörer geschildert hat, wie es da in der Mitarbeiterschaft dann rekruiert wurde. Ich danke Ihnen, Frau Acker, dass Sie mit dabei waren. Sie verlassen diese Runde jetzt. Wir werden gleich noch weiter diskutieren über die Frage, wie man die Unternehmensnachfolge lösen kann, die bei vielen immer mehr zum Problem wird. Hier in der Agenda im Deutschlandfunk ist das Thema heute. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger. Grüße Sie zu diesem Teil der Agenda, in der wir über die Unternehmensnachfolge sprechen. Wenn die immer mehr zum Problem wird, die schwierige Suche, wie kann man da vorgehen? Was sind die Gründe? Und vielleicht auch nochmal drauf geschaut, was es eigentlich heißt, was es bedeutet für die Gesellschaft, die Wirtschaft, wenn Betriebe schlichtweg wegsterben in den kommenden Jahren. Marc Evers von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Sie sind dort für Unternehmensnachfolge auch zuständig. Die Frage würde ich an Sie gerne richten. Sie haben uns ja schon Zahlen genannt, wie viele Unternehmen es möglicherweise betreffen könnte in den kommenden Jahren. Was heißt das dann eigentlich für die Wirtschaft und für uns alle?
Ja, ich möchte zuvor noch einmal, ich werde die Frage gleich beantworten, aber zuvor habe ich noch mal eine mutmachende Zahl zum Thema Unternehmertum.
Die nehmen wir gerne.
Durch Frauen, das habe ich mir gedacht und deswegen dachte ich, ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Mhm. Die Erfahrungen der Industrie- und Handelskammern werden ja durch die DIHK gemonitort. Wir machen da zwei Reporte. DIHK-Report Unternehmensgründung und DIHK-Report Unternehmensnachfolge. Und da haben wir mittlerweile ganz gute Zeitreihen, die bis Anfang der 2000er gehen. Und Anfang der 2000er hatten wir circa ein Drittel Frauen in der IHK-Gründungsberatung, so 32-33%. Auch das ist sukzessive gestiegen. Jedes Jahr immer ein bisschen, ja, also von Jahr zu Jahr dann vielleicht keine große Schlagzeile wert. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, da haben wir so zwischen 42-45% Frauenanteil in der Beratung im Service der Industrie- und Handelskammern für Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Ich finde, das macht Mut. Das zeigt, dass es da eine wachsende Bereitschaft und eine wachsende Offenheit eben gibt, auch für Frauen unternehmerisch tätig zu werden. Und in diesen Tagen finden ja bundesweit Girls Days statt und viele Industrie- und Handelskammern nutzen das eben auch, um zu sagen, Mensch, Schülerinnen und Schüler, Mädchen, geht doch mal in ein Unternehmen, um Unternehmertum Luft zu schnuppern. Ja, und guckt euch doch das mal an, wie das denn so ist, Chefin oder Chef zu sein. Das jetzt nur noch mal so zwei so mutmachende Nachrichten, aber jetzt, Frau Enzwinger, zu Ihrer eigentlichen Frage. Die Berichte häufen sich aus den IHK-Regionen, dass mehr und mehr Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, die ein gewisses Alter erreicht haben, wir haben jetzt, ja, sagen wir mal, wir sind Mitte 50, sage das jetzt mal so ganz exemplarisch, ja, wir finden keine Leute. Unternehmen geht zwar eigentlich gut, aber ich finde keine Leute. Eigentlich muss ich jetzt auch abgeben, aber es gibt doch immer mehr Bürokratie. Und das kulminiert jetzt mittlerweile. Ich möchte das weder mir noch meinen Kindern antun. Ich mache mein Geschäft oder mein Dienstleistungsunternehmen, das mache ich jetzt einfach mal dicht. Ich drehe den Schlüssel um. Und das sind dann, sagen wir mal, Dinge, die in keiner Insolvenzstatistik oder in keiner amtlichen Zahl auftauchen. Das geschieht still, leise und heimlich und auch sukzessive, aber eben verstärkt, seitdem wir eine Kumulierung der Krisen haben. Und das ist bedenklich. Denn ja, da müssen wir uns die Frage stellen, ja, oder da müssen wir alle miteinander darüber diskutieren, was für eine Wirtschaft wollen wir in Zukunft eigentlich haben? Wie sollen unsere Innenstädte in Zukunft aussehen? Ja, wollen wir weiterhin einen stabilen Mix aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen haben? Ja, denn daran unterscheidet sich letztendlich die entscheidet sich letztendlich die Zukunft des Mittelstandes, ob Nachfolgeunternehmen dann auch eben Nachfolgerinnen und Nachfolger finden. Und da müssen wir vor Ort viel tun. Die Industrie- und Handelskammern machen da viel, intensivieren das natürlich auch gemeinsam mit den Handwerkskammern und anderen Institutionen vor Ort. Und ja, müssen wir alle mit daran arbeiten, dass eben Unternehmertum attraktiver wird. Ansonsten haben wir nicht nur eine andere Wirtschaftsstruktur, sondern möglicherweise auch andere Innenstädte. Herr Huben hat gesagt, Einkaufsstraßen muss man sich mal angucken. Ja, da fehlen dann möglicherweise Geschäfte vor Ort. Da fehlen dann Bäckereien und so weiter und auch Begegnungsstätten vor Ort, wo man sich sehen kann. Das hat also wirklich auch eine gesellschaftspolitische Komponente.
Mut machen ist ein Stichwort, was Sie genannt haben. Kreative Lösungen sicherlich finden ist ein weiterer Weg. Und da kann uns vielleicht Daniel Bredemeier aus Hameln ein Beispiel liefern, der uns angerufen hat, jetzt in der Leitung ist. Guten Morgen, Herr Bredemeier.
Ja, hallo.
Sie haben mit einem Verein ein Unternehmen übernommen, nämlich welches?
Ja, also wir sind wirklich ein sehr kleiner Verein und wir haben auch nur einen Teil eines sehr kleinen Unternehmens übernommen. Wir sind aber Teil eines größeren Netzwerks und das Netzwerk heißt Solidarische Landwirtschaft. Das ist das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Deutschland, besteht aus über 400 Betrieben, die nach einem ganz anderen Modell funktionieren als ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb. Das sind nämlich Zusammenschlüsse sowohl aus Kunden, also aus den Leuten, die die Produkte aus der Landwirtschaft beziehen, als auch aus denen, die sie produzieren. In der Regel ist es so, dass die Kunden Mitglied in einem Verein werden und über die Mitgliedsbeiträge die Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb finanziert wird. Genau, das ist ein Wirtschaftsmodell, was gerade sehr wächst. Also es sind viele landwirtschaftliche Betriebe neu dazugekommen in den letzten Jahren. Also und es ist eben einfach ein Beispiel, dass nicht zwingend ein Unternehmer ein Unternehmen führen muss, sondern dass sich eben auch eine Gruppe auch aus der Mitarbeiterschaft oder eben auch aus den bisherigen Kunden eines Betriebs bilden kann und diesen Betrieb weiterführen kann. Die solidarischen Landwirtschaften arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern es geht tatsächlich nur darum, die Kosten zu decken und die in der Landwirtschaft tätigen Beschäftigten zu finanzieren und entlohnen zu können. Also sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Aber eben ohne einen Gewinn zu erwirtschaften.
Das ist ein Beispiel dafür, dass eben nicht nur Einzelpersonen oder Großinvestoren übernehmen können, sondern eben auch viele gemeinsam oder wenige gemeinsam, jedenfalls eine Gruppe. Erstmal auch herzlichen Dank für dieses Beispiel, Marie-Christine Ostermann. Sie sind die Verbandspräsidentin des Vereinten Verbands, die Familienunternehmer, Unternehmerinnen sind da ja auch ordentlich mit drin. Ein solches Modell, ist Ihnen das schon öfter vorgekommen? Also, dass eben nicht eine Person übernimmt, sondern mehrere gleichzeitig?
Das gibt es natürlich auch in unserer Wirtschaftslandschaft. Wir leben ja in einem freien Land und ich finde das auch richtig und gut, dass Firmen und Organisationen individuell entscheiden können, wie sie eben dann auch die Nachfolge gestalten. Und ja, es ist ganz wichtig, dass wir da auch die Freiheit haben, dass jeder Betrieb das für sich entscheiden kann, ja.
Wir haben ein anderes Stichwort noch auch gehört hier, nämlich das Stichwort Bürokratie, das ja recht viele betrifft, die auch wieder vom jüngsten Mittelstandsmonitor der KfW-Bank eine Zahl, da heißt es, dass immerhin noch 28% die Bürokratie und den bürokratischen Aufwand als Ursache für das Scheitern eines Unternehmensübergangs angeben. Auch die Frage an Sie, Marie-Christine Ostermann. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was macht die bürokratischen Hürden eigentlich da so hoch? Also wie muss man sich das vorstellen? Was muss da abgewickelt werden?
Ja, es ist unglaublich kompliziert, oft auch ein Unternehmen zu übernehmen. Sie brauchen auch grundsätzlich eigentlich immer einen Steuerberater dabei. Auch bei uns jedes Jahr, wenn es um den Jahresabschluss geht, sind das komplizierte Prozesse. Bei uns ist beispielsweise auch immer ein Thema, dass wir über Jahre und Jahrzehnte eigentlich immer möglichst alles, was irgendwie geht, im Unternehmen belassen, möglichst wenig entnehmen, also Gewinntheresaurierung betreiben wollen. Aber die Regeln und Prozesse steuerlich sind so kompliziert, dass es ohne Steuerberater schon gar nicht geht und mir auch beispielsweise jedes Jahr gesagt wird, dass diese Regelung für uns auch sehr schlecht anwendbar ist, weil man allein schon automatisch Steuern natürlich bezahlt, richtigerweise, aber dafür eben auch immer hohe Entnahmen aus dem Unternehmen dann wieder rausnehmen muss. Und es sind eben nicht nur die steuerlichen Bürokratielasten, sondern generell halt hohe Bürokratielasten. Unser Verband hat gerade heute eine Umfrage veröffentlicht, die Bürokratie mit als eine der allergrößten Hürden ansieht, warum junge Menschen keine Lust mehr haben, Unternehmen auch zu übernehmen in Deutschland. Und die ältere Generation sagt auch zu 94% in unserem Verband, dass sie glauben, dass die nachfolgenden Generationen es schwerer haben werden. Und mehr als die Hälfte würde heute in Deutschland kein Unternehmen mehr aufbauen, sondern ins Ausland gehen. Und diese Umfrage, die schockiert mich doch wirklich.
Und das hat auch Herr Forster, ein Hörer aus Berlin, angesprochen. Eine ganz starke Kritik hat er da geäußert an der deutschen Bürokratie. Wer leitet denn ein Unternehmen gerne, wenn man durch anfallenden Papierkram zum Staatsdiener gemacht wird? Und er schreibt noch, wir regulieren uns tot. Und dazu noch die ganzen EU-Vorgaben, die ja auch noch kommen. Eine weitere Frage oder eine Anmerkung von einigen Hörern ist nochmal diesbezüglich gekommen, dass die besondere Situation im Osten Deutschlands auch angesprochen werden sollte, doch in unserer Sendung. Da scheint es besonders schwierig zu sein, was die Unternehmensnachfolge angeht. So die Anregung unserer Hörerinnen und Hörer. Reinhard Huben, Sie sind wirtschaftspolitischer Sprecher, ich habe es mehrfach ja schon gesagt, der FDP-Bundestagsfraktion, Obmann im Wirtschaftsausschuss. Haben Sie da Erkenntnisse? Kann man sagen, welche Regionen es besonders trifft oder ob es da Unterschiede überhaupt gibt?
Ja, natürlich gibt es unterschiedlich starke wirtschaftliche Regionen. Ich glaube, wir sind zum Glück in der Situation, dass man das nicht mehr nach eindeutig Ost und West verteilen kann. Wenn Sie bestimmte Gegenden in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet sehen, da sieht es viel, viel schlechter aus als in Leipzig und in Dresden. Also davon möchte ich mich eigentlich ein bisschen absetzen. Es sind aber ja Fragen.
Aber wenn es um die Nachfolge geht, denn wir wissen, mit der Wende sind viele Dinge neu gegründet worden. Möglicherweise ist da jetzt auch nochmal so ein Schwung, der wo Wechsel ansteht.
Ja gut, Gegenden, wo Bevölkerung sinkt, ist das Problem natürlich besonders stark. Aber wir haben ja auch in Westdeutschland viele Regionen, wo zu viel Wegzug ist. Also deswegen, es ist in meinen Augen kein typisches Problem für Ostdeutschland. Ich möchte aber doch noch mal eingehen auf das Thema Bürokratie. Die Bundesregierung hat eine Initiative gestartet durch den Bundesjustizminister. Wir haben Verbändeumfragen gestartet. Wir haben 442 konkrete Vorschläge erhalten von den Betroffenen, von den Fachleuten, von den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort. Davon sind 157 Dinge so, dass sie auf Bundesebene exklusiv gelöst werden können. Denn Bürokratie ist eben nicht ein exklusives Bundesproblem, sondern wir haben das natürlich auch in Ländern und Kommunen. Und dort werden wir da, wo wir es können als Bund, in den nächsten Monaten mit einem konkreten Vorschlag eines Bürokratieentlastungsgesetzes kommen. Und noch eine Bemerkung zur EU. Da dürfen wir uns als deutsche Politik es nun auch nicht zu leicht machen. Der größte Entbürokratisierungsschub wäre, wenn wir all das, was wir in Deutschland in den letzten Jahren auf die EU-Regeln obendrauf gepackt hätten, das heißt im politischen Berlin der sogenannte oder Goldstandard, wenn wir das alles zurücknehmen würden, hätten wir noch ein Riesenmaß an Bürokratie abgebaut. Also Brüssel ist ein Teil des Problems, aber wir neigen in Deutschland auch dazu, noch immer oben einen draufzusetzen.
Ja, und im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass Unternehmensgründungen administrativ und rechtlich binnen 24 Stunden über die Bühne gehen können sollen. Marc Evers, wenn wir das gerade gehört haben, was die Bundesregierung vorhat, plant, angesetzt hat von der Deutschen Industrie- und Handelskammer ausgesehen, genug?
Es ist nie genug, an Bürokratieabbau zu machen. Wenn Sie mit mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen und das Thema kommt auf Bürokratieabbau, da können Sie ganze Abende mit füllen und ganze Serie von Abenden. Ich möchte nur noch mal zwei Zahlen dazu bringen. Eine DAK-Studie über Bürokratie in Gastronomie und Hotellerie. 2,5% des Umsatzes sind Bürokratiekosten. 14 Überstunden pro Woche für die Bürokratie müssen im Schnitt Gastronomen und Hotellerieleute dann absolvieren. Das ist nicht akzeptabel. Zweite Zahl, Stichwort Gründerinnen und Gründer. In unserem DAK-Report Unternehmensgründung befragen wir dann noch immer Startups und junge Unternehmer, was sie denn der Politik als Hausaufgaben mitgeben würde. Und auf Platz 1 regelmäßig Abbau bürokratischer Hemmnisse, jeweils immer über 2/3, immer um die 70%. Ja, Herr Huben hat das Stichwort OZG genannt. Das ist eigentlich ein nicht akzeptabel, dass da verzögert wird. Gerade OZG da.
Vielleicht noch mal ganz
Online-Zugangsgesetz, Entschuldigung, wenn ich jetzt diese technische Abkürzung benutzt habe. Gerade die jungen Startups und die jungen Menschen, die wollen doch alles aus einer Hand machen. Die sind doch online aufgewachsen. Ja, die wollen die Dinge doch, die Daten auch nur einmal angeben können. Ja, Once-Only-Prinzip steht im Koalitionsvertrag. Das ist gut. Ja, es gibt auch ein Online-Zugangsgesetz. Das ist auch gut. Nur es muss dann bitte auch umgesetzt werden. Und ich sage jetzt mal, das nächste Bürokratieentlastungsgesetz, da sind wir wirklich der Bundesregierung dankbar, dass sie diese Initiative so breit aufstellt und macht. Aber der nächste Schuss muss wirklich sitzen. Das BEG 4, auch wieder technisch, Bürokratieentlastungsgesetz 4, das muss dann wirklich sitzen, muss zu spürbaren Erleichterungen für den Mittelstand kommen und insbesondere auch für Gründerinnen und Gründer kommen.
Also das geben wir Herrn Huben auch mit auf den Weg. Harald Wende ist in der Leitung, der uns aus Hamburg angerufen hat und wir wollen ihm noch genug Raum geben, zu erzählen, was er erfahren hat beziehungsweise zu unserem Thema zu sagen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln.
Aus Hamburg, genau. Sie sind Steuerberater und haben welche Erfahrungen zu unserem Thema?
Ich habe vor knapp einem Jahr damit begonnen, meine Praxis zu verkaufen. Es hat alles wunderbar geklappt. Mich berührt das etwas dahingehend, dass die wenigsten Betriebe nach meiner Kenntnis hier vor Ort zeigen, was in ihren Betrieben los ist. Wenn ich mir vorstelle, dass es Märkte gibt, wo sich die verschiedenen Unternehmungen vorstellen, dann gibt es da einen sicherlich wunderbaren Stand. Wir können auch ganz groß denken und die Hannover Messe nehmen. Die jungen Leute wissen aber nicht, was in dem Betrieb los ist. Ich bin jetzt etwas über 40 Jahre selbstständig gewesen und habe in diesen 40 Jahren an die 40 jungen Leute hier in der Ausbildung mindestens in einem 4- bis 5-wöchigen Praktikum gehabt. Die jungen Leute lernen hier im Büro, dass Steuerberatung kein trockener, sondern ein wirklich lebendiger Beruf ist. Und ich denke, wenn es, so wie ich es auch gemacht habe, Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren, kurz vorm Abitur, wenn die in die Betriebe gehen, wenn die Betriebe sich um die Schulen kümmern, dass dann mehr Nachwuchs zur Verfügung steht.
Und so auch Nachfolger gefunden werden können. Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
Ich habe einen Auszubildenden gehabt. Meine Ansprüche in puncto Ausbildung waren immer sehr hoch. Ich habe gesagt, weil ich ihn auch privat kannte, du kannst hier reinkommen. Ich möchte, dass du die Prüfung mit einer 2 Minimum abschließt. Er hat es so gemacht. Er ist dann in eine andere Praxis gewechselt. Nach ein paar Jahren habe ich ihn angerufen und habe gesagt, komm zurück. Wenn du willst, kannst du meine Praxis kaufen. Das hat dann nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer. Aber vom Grundsatz her, denke ich, gehört es einfach dazu, dass die jungen Menschen nicht nur, was weiß ich, im Gastronomiebereich, der ja auch angesprochen wurde, dass die jungen Leute sehen, wie der Betrieb nach außen hin funktioniert, sondern dass es wichtig ist, auch zu erkennen, zu lernen, wie er nach innen hin funktioniert.
Ich danke Ihnen auch ebenfalls für Ihre Erzählungen und das, was Sie erlebt haben und den Appell, den ich da auch raushöre, nämlich, dass man die Barriere zwischen den Firmen und den jungen Leuten abbauen sollte, damit man eben auch tatsächlich den Nachwuchs bekommt für seinen Betrieb. Das Werben im Unternehmen, Marie-Christine Ostermann, ist das etwas, was Sie auch tun, dass Sie sagen, wir müssen die Azubis erstmal gewinnen? Das ist ja schon mal auch gar nicht so leicht. Wir wissen, auch Auszubildende werden händeringend gesucht, aber dann die auch halten und ihnen zeigen, wie schön es eigentlich ist, in dem eigenen Betrieb zu arbeiten.
Das ist absolut so. Wir haben gerade seit der Pandemie festgestellt, dass der Arbeitnehmermarkt wie leergefegt ist und es immer weniger junge Menschen gibt, die auch zur Verfügung stehen. Und natürlich sind hier auch die Unternehmen in der Pflicht, viel zu tun, präsent zu sein, sichtbar zu sein, auch als Unternehmenschef sich in gesellschaftliche Debatten zu begeben und sichtbar zu sein, weil junge Menschen einfach auch Vorbilder suchen, mit denen sie sich identifizieren können, die Werte des Unternehmens auch in die Gesellschaft tragen. Wir haben Azubi-Filme gedreht. Ich habe Personal eingestellt, um einfach die Personalabteilung im Bereich Ausbildung aufzustocken. Wir unterrichten unsere Azubis selber in Warenkunde, also in den Fachthemen, mit denen wir uns in unserem Kerngeschäft beschäftigen. Wir arbeiten mit The Simple Club zusammen, die machen extrem erfolgreich Online-Nachhilfe inzwischen auch für Ausbildungen. Ich habe erwähnt, dass ich die Non-Profit-Initiative Startup-Teams mitgegründet habe, um junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern auszubilden. Dafür muss ganz viel getan werden. Und die Unternehmen haben auch Lust, sich zu engagieren und viel zu tun. Natürlich brauchen wir insgesamt in Deutschland dafür gute Rahmenbedingungen und neben weniger Bürokratie natürlich den Abbau des Fachkräftemangels durch bessere Bildung. Bessere
Aber ich möchte nochmal daran festhalten, was Sie gesagt haben, was Sie alles tun. Also was da schon alles am Start ist. Dennoch ist es so, dass wir eine Tendenz haben, dass es immer schwieriger wird, eine Nachfolge zu suchen. Also ist es dennoch nicht genug?
Ja, ich war gerade dabei, es weiter auszuführen. Sie können als Betrieb wahnsinnig viel tun, wie wir das jetzt auch tun. Und wir sind seit 100 Jahren erfolgreich. Aber Sie brauchen ganzheitlich attraktive Rahmenbedingungen in Deutschland. Dazu gehören eben auch niedrigere Steuern und Abgaben, niedrigere Energiepreise. Wir müssen insgesamt als Land wieder wettbewerbsfähig werden. Wir sind auf Platz 18 von 21 Nationen laut ZDW-Studie bei der Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und insgesamt durch strukturelle Reformen wieder stark werden, damit auch die Unternehmen stark sind und noch viel mehr Menschen hier auch beschäftigen können in Zukunft.
Und Sie haben die Energiepreise angesprochen, Marc Evers. DEHK-Referatsleiter Mittelstand, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge. Wir sprechen ja von einem großen Transformationsprozess. Die Krisen kommen noch dazu, der Ukraine-Krieg, die Jahre der Pandemie. Also alles auch Dinge, die die Suche nach der Nachfolge zusätzlich erschweren und erschwert haben?
Das können wir aus den Erfahrungen und aus den Berichten aus den Industrie- und Handelskammern und mit den Unternehmern und Unternehmern nur bestätigen. Unternehmertum an sich ist immer mit Unsicherheit verbunden. Das kann auch gar nicht anders sein. Unternehmerisches Risiko gehört zum Unternehmertum dazu. Ohne unternehmerisches Risiko auch keinen unternehmerischen Erfolg. Wir haben allerdings jetzt schon in den letzten Jahren, Stichwort Corona, Stichwort Ukraine, Russland, Stichwort Energiepreise, Sie hatten es genannt, da zusätzliche ganz erhebliche exogene Unsicherheitsschocks, die da auf den Mittelstand zugekommen sind und die auch immer noch andauern. Und das macht das Unternehmerdasein noch mal ein Stück unsicherer. Wie werden sich die Energiepreise entwickeln, wenn mal die Bremsen ausgelaufen sind? Ja, wie entwickelt sich die geopolitische Lage weiter? Ja, was hat das für Auswirkungen dann ganz konkret auf das Unternehmen? Wir sehen ja, dass die Welt in dem Sinne auch kleiner geworden ist, dass Konflikte in der Welt sich ganz konkret hier auch auswirken können. Und das spürt man natürlich. Und je mehr Unsicherheit eben dabei ist, desto schwerer wird es natürlich auch für einen potenziellen Nachfolger oder Nachfolgerin zu kalkulieren, wo man mit dem Unternehmen denn dann so in 4, 5 Jahren dann vielleicht steht, ertrags- und renditemäßig. Mhm. Lassen Sie mich noch einen Punkt sagen zum Thema Schule-Wirtschaft, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt fand, den Frau Ostermann und der Vorredner
Schule, da auch. Wirtschaft.
Schule-Wirtschaft. Den Frau Ostermann und der Vorredner. Ich glaube, Herr Wende war es, da gerade gebracht haben. Ja, es geschieht da unheimlich viel in den Regionen an Initiativen. Startup-Teams wurde genannt. Es gibt da Land auf, Land ab in den Regionen viel, viel anderes, wo Industrie- und Handelskammern versuchen, über Initiativen Schülerinnen und Schüler mit Unternehmertum zusammenzubringen.
Und die IHKs machen da ja auch einiges, habe ich gelesen. Also da geht es um Nachfolgerclubs, Unternehmensbörsen. NextChange.org ist eine Plattform, die wird auch vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Ja.
So ist es. Gut, dass die Begriffe dann schon mal gefallen sind, ganz genau. Das ist sehr, sehr wichtig, so etwas dann eben auch zu tun. Unsere Erfahrung ist, wenn das Thema Unternehmertum sich nicht in irgendeiner Form verbindlich in den Lehrplänen, in den Curricula der Schulen wiederfindet, dann kann es nicht so eine breiten Wirkung entfalten, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Ja, oft gibt es natürlich seitens der Schulen auch dann eben die Antwort, naja, wir haben so viel andere Dinge zu tun mit Inklusion und so weiter, dass wir dieses Thema jetzt nicht zusätzlich bei uns in der Schule machen können. Andere Schulen sind da sehr offen. Ja, aber ich sag mal, wir müssen da schon dazu kommen, dass wir Unternehmertum auch ein bisschen systematischer, verbindlicher in die Lehrpläne und in die Curricula reinbringen.
Also werben auf jeden Fall Ihre Forderung auch noch in der Bildung mehr dafür zu tun, dass das Unternehmertum attraktiver wird. Reinhard Huben, haben Sie die Hoffnung, dass nicht nur Ihr Betrieb, sondern ganz viele Familienunternehmen die nächsten 100 Jahre auch weiter überstehen?
Ja, selbstverständlich. Denn eine entscheidende Frage ist ja gar nicht gestellt worden. Es ist schön, wenn man selbst bestimmen kann, was man beruflich tut. Das ist ja der Kernpunkt, ob das ein ganz kleines Unternehmen ist oder ein ganz großes. Du wachst morgens auf und sagst, ich kann bestimmen, wie es weitergeht. Ich kann meine Ideen umsetzen. Und das ist einfach unheimlich attraktiv. Und wenn wir dann die steuerlichen Rahmenbedingungen gerade bei der Übergabe in den Familien so gestalten, dass nicht das gesamte Eigenkapital den Familien entzogen wird, dann habe ich auch für 100 Jahre einen großen Optimismus.
Dann beenden, weil unsere Sendung zu Ende geht. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mit dabei waren. Das war's mit der Agenda für heute. Ich bin Petra Einsminger. Danke Ihnen fürs Zuhören und Hinhören.